Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen an das Publikum hier im Berliner Humboldt-Forum. Schönen guten Tag an das Publikum, das uns im Radio hört, im Podcast oder auch schon im Livestream dabei ist. Im Video-Livestream auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Ich freue mich sehr auf einen Gast, mit dem wir hier schon ganz wunderbar im Gespräch sind. Ich würde es mal so sagen, heute darf er mein Beobachter sein. Jörg Thaddäus, den Sie kennen beispielsweise durch die Fernsehsendung Thaddäus und die Beobachter, aber auch möglicherweise als Romanautor. Ich habe hier gerade seinen aktuellen Roman vorliegen, Steinhammer. Aber zuallererst sage ich herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Und ich kann ergänzen, die lange Liste der Tätigkeiten. Sie waren heute Morgen auch schon sehr fleißig, sehr früh. Ab 6 Uhr waren Sie zu hören auf Radio 3 im RBB. Wenn sich jetzt manche Leute fragen, Radio 3, RBB, noch nie gehört, gibt's auch noch nicht so lange. Oder vielmehr gab's schon lange, aber unter anderem Namen.
Genau, das hieß vorher RBB Kultur. Das heißt aber nicht, dass uns die Kultur verloren gegangen ist, sondern wir gleichen uns in der Familie so ein bisschen an. Wir haben Radio 1 als eins der Radioprogramme schlechthin in Deutschland, neben Deutschlandfunk Kultur. Mhm. Deutschlandfunk ist ja klar. Und da haben wir gedacht, Mensch, so ein Geschwisterchen wäre schön, kultureller ausgelegt, etwas ruhiger für eine etwas andere Gruppe von Menschen, die sich wohlfühlen, die sich kultiviert unterhalten lassen wollen. Und das ist jetzt Radio 3. Und da sind wir aber natürlich noch im Begriff, das alles so zurecht, uns zurechtzufinden, wie wir das neu machen können.
Können Sie mal eine Recherchefrage für mich beantworten? Wir sind gestern nicht weitergekommen. Sie haben ja gerade gesagt, RBB hat Radio 1.
Ja.
Und dann viele andere Sender und jetzt Radio 3. Wo ist denn Radio 2 eigentlich? Oder kommt das noch?
Gut, dass Sie es sagen, weil ich wollte dem RBB vorstellen, dass ich das begründe und dann nur so easy listening Musik mache und die ganze Zeit meine Meinung zwischendurch sage. Weil das ist wirklich eine gute Frage. Warum gibt es eigentlich nicht Radio 2? Okay. Das ist wahrscheinlich so eine ganz geheimnisvolle Sache. Ich werde mal danach, das Mysterium von Radio 2, das ist das nächste Buch.
Ja.
Danke, Herr Frenzel.
Ja, okay, wunderbar. Dann hätten wir das schon mal geklärt, aber ich bin
vielleicht
beruhigt.
Bayern 2, weil das so kultiviert ist.
Mhm. WDR 2, da moderieren Sie ja auch.
WDR 2 hat aber natürlich bedenklich mehr Hörer, muss man sagen. Es sind 3,6 Millionen am Tag. Das ist natürlich schon eine andere Hausnummer, weil bei Radio 3 haben wir eine sehr kleine exklusive Hörerschaft, die wir zu erweitern versuchen, sodass wir bald mit 3 Reisebussen gemeinsam in Urlaub fahren können.
Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen auf dieser großen Bühne und vor dem Massenpublikum bei Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen, warum lachen Sie an dieser Stelle?
Nein.
Wir schauen auf die Themen des Tages, und wir sind ja nett zu unseren Gästen, vor allem wenn sie schon gearbeitet haben, und fangen mal niedrigschwellig mit Jörg Thaddäus, der ein eiserner BVB, ein Dortmund-Fan ist und sich insofern wahrscheinlich mit ordentlich Häme und vielleicht auch Expertise mit der Frage beschäftigt hat, warum finden die Bayern eigentlich keinen Trainer mehr?
Da bin ich ganz Gefühl, muss ich sagen. Das ist Triumph. Also, dass man denkt, genau das habt ihr euch verdient. Vor allem das Ding ist ja, dass das Spektakuläre ist ja, dass die Frau von Uli Hoeneß, den ich nicht kenne, aber trotzdem Uli zu ihm sage, die hat gesagt, als sie Alonso angesprochen haben, ob er nicht aus Leverkusen nach Bayern zu Bayern kommen will, da hat Susi Hoeneß gesagt, wenn er Charakter hat, kommt er nicht. Und da habe ich mir gedacht, liebe Frau Hoeneß, das hat Campino schon so lange Zeit bei den Toten Hosen gesungen. Was für Eltern muss man haben, um bei einem solchen Lalala-Verein mitzuspielen? Also deswegen, also das ist toll, zu was für Wahrheiten und für was für Einsichten der FC Bayern München jetzt kommt. Ich kann die wirklich nicht leiden. Das muss ich wirklich sagen.
Okay.
Weil man muss, normalerweise ist man gehalten, das weiß ich auch, der Coman ist zu sagen, Bayern München hat sehr viel für den deutschen Fußball getan, Uli Hoeneß ist ein toller Manager, was auch stimmt. Heute spielt St. Pauli, die können sich bei Uli Hoeneß auch bedanken, weil sie Geld gekriegt haben. Borussia Dortmund muss sich bei Uli Hoeneß bedanken, weil als es schwer war, haben die auch geholfen. Das muss man immer dazu sagen. Und trotzdem, wenn ich an diesem wunderschönen Münchner Flughafen umsteige und sehe diesen Fanshop, dann habe ich das Gefühl, ich spüre was auf der Haut, sowas Unangenehmes, so ein Kribbeln. Es ist ganz schlimm mit denen. Ja. Und deswegen gut, dass sie keinen Trainer finden. Mal gucken. Ja. Weil das heißt, womöglich machen sie dann einfach mit, starten sie mit einer Krise in die nächste Spielzeit. Weil der Trainer lebt ja jetzt unter dem Vorbehalt, er war nur die dritte oder vierte Wahl. Und wir anderen werden nicht müde werden, das zu betonen.
Ja, aber Sie wissen,
vierte Wahl, mein Freund.
Aber Sie wissen ja, ne, alter Sponti-Spruch, du hast keine Chance, also nutze sie. Also Also das kann natürlich genau das Momentum sein. Wobei ich ja bei Bayern München, da, diese Parallele kann man ja, glaube ich, ziehen. Ich ziehe immer gerne übrigens Parallelen zur Politik, weil ich so wenig Ahnung vom Fußball habe, dass ich dann immer ganz schnell versuche, die Gesprächspartner auf dieses Feld zu ziehen. Das ist so ein bisschen wie mit der CSU in Bayern, die ja auch alle Jubeljahre mal eine tiefe Krise hat, wo alle denken, oh Gott, was ist denn mit der CSU los? Und diese alte dominierende Partei hat sie es verloren. Und dann hat sie es irgendwie so drei Monate bis vielleicht 9 Monate mal so ein bisschen verloren und dann ist sie wieder da. Ich fürchte, liebe Fußballfans aller anderen Clubs in diesem Lande, gewöhnt euch dran, das ist jetzt wahrscheinlich so ein kleines Tal und dann geht's wahrscheinlich wieder mit 10 Meistertiteln hintereinander weiter.
Oh, das ist nicht schön, dass Sie das sagen, Herr Fritzl, ja. Aber das könnte wahr sein, muss es aber auch nicht, weil ich denke immer daran an das wunderschöne Jahr 2012, da hat Borussia Dortmund das Double gewonnen und zwar bei München mit 5-2 hier in Berlin im Olympiastadion gewonnen. Ich war dabei, es war herrlich.
Nicht auf dem Spielfeld?
Ich bin nicht auf dem Spielfeld, sondern einmal da, wo die Leute die schwarz-gelbe Sachen haben, eben stehen am Rand und ich bin sehr froh, dass es davon hier weder akustisch noch sogar Videoaufnahmen gibt, weil ich neige dann dazu, eine Metamorphose zu durchlaufen. Mhm. Und ich bin dann nicht mehr der kultivierte Kulturradio-Moderator, der ich jetzt vor Ihnen sitze, sondern man hat das Gefühl, ich hätte mit Mühe lesen und schreiben gelernt.
Ja, ich hatte schon den Eindruck, man kann sich schon auch selbst auf so einer Bühne an den Rande des seriösen Moderators
bringen. Ist das wahr?
Ja, es war so.
Es war unseriös, Herr Franz. Sagen Sie es sofort, benennen Sie es.
Diese offen ausgedrückte Ablehnung der Bayern. Aber es ging noch. Es war noch im Rahmen.
Ich möchte zu dem Publikum aufrichtig sein. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, nein, FC Bayern München, das sehe ich ganz neutral. Oder Kai Pflaume hat man jetzt Bayern München eingeladen, der spielt mit denen Fußball. Mhm. Ah, muss man sich mal vorstellen. der hat mal zu mir gesagt in so einem Interview, ja, weißt du, Jörg, wenn Dortmund gegen Bayern spielt und dann gewinnt Dortmund nachher 1-0 und es war gerecht, dann sage ich, okay. Und da denke ich, ja Kai, du hast keine Ahnung von Fußball. Wenn es 0-0 steht, Dortmund spielt die ganze Zeit schlecht und dann gibt's so einen miesen Kullerball, der Manuel Neuer, dem Schalker, der zu Bayern gegangen ist, durch die Beine kullert, dann freue ich mir ein Bein ab. Es ist mir völlig egal, ob das fair ist, sondern bumm, gewonnen.
Also so diese Aussage, möge der Bessere gewinnen.
Möge der BVB gewinnen.
Ja, alles klar.
Das ist aber Anhängertum, das verstehen Leute nicht unbedingt. Ich will das auch nicht die ganze Zeit so spielen, weil das immer so wirkt, als wollte ich mich noch mit so einem als Medienblasen-Heini mit so Lokalkolorit eincremen, damit mich alle schön finden. Aber war ja vor allem anderen, dass ich BVB-Anhänger war. Ich habe da ja auch meine berufliche Zukunft gesehen und wie wir heute beide realisieren.
Also, ich meine, es gibt ja.
Das ist genau die richtige Frage. Hätte ich das mal geahnt. Naja, ich habe damals, Herr Frenzel, um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich in der Mannschaft spielend gesehen. Es gab allerdings später Später gab es einen großartigen Moment. Und zwar durfte ich mit so einer Mannschaft gegen die St. Pauli-Mannschaft spielen in einem richtigen Stadion. Ich dachte, ich bin angekommen. Ich kann jetzt sterben danach. Und man kriegte sogar Trikots, wir hatten alle die gleichen Trikots, das fand ich schon toll. Und dann dachte ich, wer weiß, wie toll das aussieht, was ich da mache. Und bedauerlicherweise ist das vom NDR Fernsehen gefilmt worden. Und man sieht einen übergewichtigen Mann in einem unguten weißen Trikot, das körpernah sitzt. Jeder, der auch Übergewicht hat, weiß, das ist nicht unsere Freundin, die körpernahe Kleidung. Und ich habe so ganz unangenehm die Zunge raus und beiß mir da so drauf, als würde ich was ganz Frickeliges machen. Dabei versuche ich nur, den Stürmer abzuwehren.
Okay.
Und das ist auch noch misslungen, weil der schneller und jünger und stärker war.
Das ist gemein. Gestatten Sie mir diese Assoziation, die ich gerade habe. Ich habe gerade gestern ein Foto gesehen von Helmut Kohl, wie er auf eine Torwand schießt. Und irgendwie, ich musste irgendwie unweigerlich gerade an dieses Bild denken, aber
es war ganz schön, ganz herzlichen Dank. Aber ja, das fand ich, es ist richtiger, als Sie denken, weil ich habe mir zu meinem letzten Runden Geburtstag, es war der 30., wie die meisten hier wissen, habe ich mir einen Maßanzug geschenkt, einen richtigen Maßanzug. Ja. Und ich war bei Herrn Arnulf, das war der Meister der Schneiderinnung in Berlin. Und dann war ich da und das war ein fantastisches Erlebnis. Wenn einen das nicht ruinieren würde, sollte man das ständig machen. Und dann erfuhr ich, Herr Arnulf war der Schneider von Helmut Kohl. Der wurde immer nach Bonn geflogen, um bei Helmut Kohl Maß zu nehmen und sagte dann, das ist bei Ihnen wie bei Herrn Kohl, da brauche ich schon enorme Mengen Stoff. Und das war, das war trist.
Jörg Thaddäus, wir drehen das trist ab. Wir driften ab. Ich habe noch eine eine seriöse Information hier auf meinem Zettel stehen. Wollen wir die noch nutzen? Ja, bitte, doch, machen wir. Bitte. Denn also wir kamen ja vom FC Bayern und der Trainersuche. Und es gibt vielleicht eine Lösung, dass man sich mal ein bisschen erweitert im Trainersuchen, auch geschlechtermäßig. Ich habe nämlich erfahren, dass der Drittligist FC Ingolstadt es jetzt zum allerersten Mal mit einer Frau als Trainerin probiert. Das ist Sabrina Wittmann. Das ist die allererste Trainerin einer Männermannschaft, einer Herrenmannschaft. Vielleicht ist das ja mal... Profi, Entschuldigung, also Profi, Sie merken schon, sowas kriege ich immer reingerufen. Ne? Also Profimannschaft, vielleicht muss man sich einfach noch mal ein bisschen weiten, auch beim FC Bayern.
Naja, der Männerfußball entwickelt sich ja sehr, sehr langsam, sehr schleppend. Der hat ja mit der gängigen Zivilisation noch nicht komplett Kontakt aufgenommen. Wir sind ja gerade weg von diesen herabwürdigenden Machos, die auf der Bank sitzen, rauchen und Obszönitäten reinbrüllen. Deswegen, wir entwickeln uns da noch. Es muss noch ein bisschen Haare abfallen, bis wir dazu reif genug sind, das tatsächlich mitzugehen. Aber interessant wär's. Nur ich weiß nicht, ob es schon genug Trainerinnen gibt, die sich das wirklich antun wollen, weil das muss man ja auch sagen, das stelle ich mir wahnsinnig hart vor. Also vom ersten Tag an so unter Druck stehen, so ein hoher Erfolgsdruck möchten wir beide nicht haben.
Das ist wahr. Wir sitzen hier auf der Bühne vom Deutschlandfunk Kultur im Humboldt-Forum. Jörg Todiers, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben einige Themen des Tages vor uns, haben jetzt ein bisschen Musik für das Radiopublikum. Und wenn Sie denken, die will ich aber noch ein bisschen intensiver erleben und jetzt nur Radio hören, kommen Sie gerne in den Livestream deutschlandfunkkultur.de/humboldt-forum. Dann sind Sie direkt bei uns. Sie hören Deutschlandfunk Kultur live aus dem Berliner Humboldt-Forum. Mein Gast heute ist Jörg Todiers, Moderator unter anderem der Fernseh-Stream-Radiosendung Todiers und die Beobachter. Das war hier gerade schon Thema. Ich will Ihnen das nicht vorenthalten, wenn Sie uns im Radio oder auch im Podcast hören. Wir unterhalten uns ja hier mal zwischendurch. Und es kam so aus dem Publikum herum das Bedauern, dass es nicht mehr die prominente Fernsehsendung war, die es mal war. Aber es gibt sie noch und es gibt Jörg Todiers und der ist heute unser Gast und wir können auf die Themen schauen. Er ist mein Beobachter, habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir beobachten jetzt mal eine Meldung am Tag der Pressefreiheit, der nämlich heute ist. Und ich frage mal den Journalisten Jörg Todiers und der weiß es bestimmt. Wer ist auf Platz 1 auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen, was die Pressefreiheit angeht?
Norwegen.
Super. Deutschland auf Platz?
Keine Ahnung, 10 irgendwie sowas.
10?
10 ist aber vom Publikum vorgesagt, weil man wusste ich nicht aus eigener Kraft.
Ah, okay.
Ganz hinten, mich interessieren ja immer diese Gruselländer.
Okay.
Also, ich glaube, ganz hinten ist Eritrea, wo man nur aufschreibt, den Präsidentennamen falsch schreibt und man ist schon in Haft oder so. Also das ist so richtig gruselig.
Ja, ja. Ich meine, dieser deutsche Platz 10 ist sogar ein sehr guter Platz im Vergleich zum Vorjahr. Da waren es nämlich, war es Platz 21. Und jetzt ist ja immer schön die Frage, warum ist es besser geworden? Es gibt eine traurige und es gibt eine gute Antwort. Die traurige ist, es ist einfach relativ besser geworden, weil es in so vielen anderen Ländern schlechter geworden ist. Aber die gute Nachricht ist auch, es wird ja auch eben nicht nur die formale Pressefreiheit gemessen, da würde man sich auch fragen, warum ist Deutschland nur auf Platz 10, sondern eben auch wirklich Realitäten. Also beispielsweise gibt es Angriffe auf Reporterinnen und Reporter. Die gab es in der Corona-Zeit relativ regelmäßig und regelmäßiger. Die gibt es jetzt weniger, deswegen auch der bessere deutsche Platz. Das mal quasi zum Formalen, da kann man sicherlich auch über das ein oder andere streiten. Ich habe vom Journalistenkollegen Ron Steinke vorhin noch einen Tweet gesehen von der Süddeutschen Zeitung, der auch an diesem Tag daran erinnert, dass gerade die bayerischen Behörden, was so Ermittlungen gegen Journalisten angeht oder der Versuch an Informationsquellen ranzukommen, da vielleicht auch verbesserungswürdig sind. Aber ich würde es gerne mal weiten auf den großen Bereich dessen, was wir gerade auch schon so angedeutet haben. Wie reden wir miteinander? Was ist das gesellschaftliche Klima, in dem wir miteinander reden, wie frei fühlen sich die Menschen da? Und Sie haben ja heute früh schon moderiert, hatten das Thema auch, hatten da den Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zu Gast, der die Woche der Meinungsfreiheit da erklärt hat, die der Börsenverein veranstaltet. Und Sie haben mir eine wunderbare Frage gestellt, bei der ich mir gewünscht habe, dass der Gesprächsgast Ihnen diese Frage zurückstellt. Hat er nicht gemacht, ich stelle Ihnen jetzt diese Frage. Sie haben nämlich gefragt, haben Sie eine Meinung, die Sie öffentlich nicht sagen würden? Herr Todiers, haben Sie eine?
Ja, ich habe eine Meinung, die nur genährt ist durch Vorurteile, die ich jetzt aufzubrechen versuche tatsächlich. Aber ich habe sowieso Meinungen dazu, mit denen ich mich da eher zurückhalten würde in Zeiten, wo die AfD so stark ist. Aber ich habe, weil mir widerstrebt das. Ich bin ja nun schon eine ganze Weile, mehrere Jahrzehnte im Geschäft und ich habe unzählige Journalistenpreisverleihungen moderiert und ich weiß, wie gerne sich unsere Kollegen Lorbeerkränze umhängen und sagen, ach, das war alles so schwer und die Recherche und dann kam noch einer von der Behörde. Wir reden ganz, ganz wenig darüber, was wir mit Leuten machen teilweise, also wie wir Leute behandeln, wie wir Leute darstellen, wie wir Leute falsch darstellen, wie Leute Opfer von Journalismus werden, weil man das einfach in die Öffentlichkeit schleift. Und das, wenn ich das zum Beispiel, es gibt ein wirklich ekelerregendes Medienmagazin beim NDR, das heißt ZAP, und das hat schon so viele Leute falsch verurteilt und Leuten Sachen unterstellt und miese Kampagnen gefahren. Und das finde ich zum Beispiel abscheulich. Und das
also haben Sie noch ein Beispiel in Erinnerung?
Ja, ich will, das sind Leute, die stehen mir teilweise persönlich vergleichsweise damit, deswegen will ich die jetzt nicht nochmal nennen, damit Leute denken, oh, da ist wirklich was dran, weil das ist das, was die tun. Die werfen Namen raus, dann bedienen sie sich der Mechanismen, die es gibt, ja. Der Name ist raus, dann geht womöglich die Bild-Zeitung drauf ein oder es wird bei Twitter groß oder X, darauf hoffen die und das machen sie und da ist meistens nichts dran, weil ich müsste ja, wenn ich einen Vorwurf habe, nehmen wir mal an, ich hätte eine Ministerpräsidentin, der ich vorwerfen könnte, liebe Ministerpräsidentin, Sie haben eine Fake-Stiftung des Landes gegründet, um russische Geschäftsinteressen vor amerikanischen Sanktionen zu schützen. Das ist mal ein substanzieller Vorwurf. Da kann man in Deutschland immer noch Ministerpräsidentin mitbleiben, wie wir wissen. Aber das ist ein Vorwurf, der hat eine gewisse Substanz. Zumal, wenn dann bei der Recherche hinterher noch Finanzunterlagen, wie in Mecklenburg-Vorpommern geschehen, in Luft verbrannt werden von Finanzbeamten. Das ist schon ein ausgewiesener Skandal. Aber wenn Leute einfach nur irgendwas gemacht haben, was der Redaktion nicht gefällt, und die dann öffentlich auszustellen, Das finde ich infam. Das ist so ein Straßenschlägervorgehen. Und das kann man noch größer fahren, wenn wir den Fall Luke Mockridge uns überlegen, was da die Kollegen vom Spiegel gemacht haben. Das ist immer so, da bleibt immer was an den Leuten haften, obwohl man gar nicht weiß, ist das berechtigt oder nicht. Da könnte man auch das Justizurteil abwarten, weil man weiß, die Juristen müssen sich an die Strafprozessordnung halten. Das heißt, die funktionieren nach Regeln. Wir funktionieren nicht nach so engen Regeln. Mhm. Das hätte nicht Klaas Relotius, ich weiß nicht, wie viel Fälschung er zusammengeschrieben
hat. Aber da hat es ja auch Konsequenzen. Also das hat ja funktioniert, weil er gelogen hat und dann ist es irgendwann aufgeflogen.
Aber Herr Frenzel, wie hat das funktioniert? Das hat funktioniert, weil Juan Moreno so mutig war und gegen die Spiegelredaktion sich hingestellt hat und gesagt hat, Leute, das ist Schmutz, was der Mann da macht. Ich habe in Jury-Sitzungen gesessen, wo die Berichte, die Beiträge von Klaas Relotius so hymnisch besprochen worden sind, dass ich mir schon vorkam wie so ein Stinker, weil ich wusste nicht, dass der lügt. Mir hat das nur stilistisch nicht gefallen, weil das immer so ein Schmus war, wo ich dachte, das ist aber ganz, ganz unangenehm. Und dann habe ich gedacht, du bist ein Geschmäckler und wieso zehrst du hier den Mann da so ins Unangenehme? Und zum Glück hat sich hinterher herausgestellt, das hatte noch tiefere Gründe, als ich angenommen hätte. Und das würde ich, da wir hier keine wirklichen faktischen Einschränkungen der Pressefreiheit in Deutschland haben, würde ich dann gerne sagen, dann reden wir doch mal über uns und zwar was nicht so schön ist.
Mhm. Aber also so wie bei Ihnen klingt es jetzt gerade so, als sei die Presse eigentlich das größte Problem für die Meinungsfreiheit in diesem Land.
Nein, um Gottes Willen, nein. Wir sind die Träger, wie ich vorhin gesagt habe, da ist die Kundschaft und denen liefern wir Material. Aber wir schießen oft genug über das Ziel hinaus und ich weiß nicht, wer das wann sagt. Mhm. Also wer sagt das denn? Warum hat Panorama vom NDR keinen einzigen Beitrag über Manuela Schwesig gemacht die ganze Zeit, bevor der Russlandkrieg ausbrach? Was sie gemacht haben, ist ja über amerikanische Sanktionen, wie gemein die sind. Mhm. Darüber haben sie Beiträge gemacht. Warum haben die das nicht gemacht? Das ist nur unsere eigene Familie. Der NDR war mir lange Zeit ein sehr, sehr kuscheliges Heim. Mhm. Aber manches daran stört mich speziell dann, wenn die Vorwürfe substanzlos sind. Weil man dann, das hat Juan Moreno übrigens gesagt, Juan Moreno hat selbst gesagt, was Journalismus, was Medien für eine Macht haben, merkt man erst dann, wenn man selber Objekt davon geworden ist. Und er ist Objekt davon geworden. Und deswegen finde ich an solchen Tagen, wie gesagt...
Haben wir da nicht letztendlich die Selbstkontrolle auch des Mediensystems, dass ja Medien wiederum kritisch auf Medien schauen? Sie sind jetzt als Journalist hier, der kritisch auf Kolleginnen und Kollegen schaut. Wir haben gerade sozusagen in der politischen Verordnung vielleicht die Welt, die etwas strenger auf Recherchen von ARD-Politikmagazin schaut und andere. Andersrum. Also gibt es da nicht so etwas wie eine Öffentlichkeit, die sich korrigiert? wenn es schief läuft?
Ja, ja und nein. Also das geht nie perfekt. Aber ich sehe diese Kontrolle schon recht mäßig ausgebildet, verglichen mit dem, wie man sich gerne darstellen möchte. Was für dieser Heldenstatus, den man sich selbst zuweist. Ich finde, Journalismus ist sehr wichtig. Ich kenne viele hervorragende Journalisten. Ich kenne viele Journalisten, die wahnsinnig viel riskieren für ihre Arbeit. Aber nicht alle, die behaupten, sie täten es, machen das auch wirklich. Und diese Journalistenpreisverleihung, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da geht es mir wie Claudio Seidel von der FAZ. Daran habe ich mich irgendwann verekelt. Wir stellen uns hin, halten einen ganz traurigen Vortrag. Oh, sie leiden so, die Menschen da und da und dort. Und dann geht man sich hinterher schön, weil die ja alle so schrecklich leiden, richtig schön ein mit Champagner auf die Glatze gießen. Das fand ich oft sehr, sehr unangenehm und doppelmoralisch. Auch da, wenn man es ein bisschen einbremsen würde, nicht ganz der große Gestus, nicht die ganze Zeit behaupten, was man nicht für die Demokratie alles leistet. Ich habe so oft von unseren Moderatoren, Kolleginnen und Kollegen gehört, was man mit den Menschen denn machen kann, die AfD wählen. Mhm. Wo ich denke, das ist nicht die richtige Formulierung, was man mit denen machen kann, sondern man sollte sich mal erkundigen, was denken die denn so? Das wäre ja schon mal ein erster Schritt. Aber ich mache doch nicht also, was mit Leuten. Ja. Ich bin ja nicht Sozialpädagoge.
Ja, wir hatten vor einiger Zeit einen Kommentar im Deutschlandfunk des geschätzten Kollegen Friedbert Meurer, der Leiter der aktuellen Abteilung, der die Überschrift trug, wir haben nicht die Aufgabe, wir Journalistinnen und Journalisten, die AfD zu bekämpfen. Das war insofern umstritten, weil ja viele sich natürlich genau diese Sorge machen und diesen Gedanken haben, hat eine kritische Öffentlichkeit nicht eigentlich genau dafür zu streiten, Demokratie zu bewahren? Da gab es sehr unterschiedliche Perspektiven darauf. Ich unterstütze diese These des Kollegen und letztendlich auch die Herangehensweise, die Sie hier zeigen. Ich frage mich letztendlich, wo kommt es her? Also haben wir, ich habe ja eher die Vermutung, wir haben auch tendenziell ein lemminghaftes Verhalten im Journalismus. Also dass wir die Urteilskraft ein bisschen zurückstellen, wenn erstmal Großthemenlagen da sind. Und das kann mal in die Richtung gehen, das kann mal in eine andere Richtung gehen. Das kann mal gegen Robert Habeck und sein Gebäudeenergiegesetz gehen, wo dann alle, auch wenn sie vielleicht diesen Gesetzentwurf, was sie sollten, wenn sie Fachjournalisten sind oder zumindest journalistische Beobachter des Hauptstadtbetriebes, auch mal vielleicht in den Gesetzentwurf reinschauen, das vielleicht gar nicht getan haben, sondern so stark die Stimmung aufnehmen, dass sie sagen, das muss ein schlechtes Gesetz sein, ohne eigentlich selbst die Urteilskraft zu haben, war es denn jetzt wirklich schlecht oder nicht. Aber das geht natürlich ganz häufig auch in andere politische Richtungen.
Also es gibt so ein fabelhaftes Beispiel von der Zeit, also sind wir beide jetzt nicht in der Gefahr, öffentlich-rechtliche Kollegen wieder über den Klee zu loben. Die Zeit hat untersucht, warum hat uns dieser Krieg in der Ukraine so überrascht. Und dann haben sie Folgendes gemacht, sie haben Volontäre und Praktikanten hingesetzt und gesagt, untersucht, was wir dazu berichtet haben. Und dabei kam raus, die Osteuropa-Experten haben gesagt, Russland ist sehr gefährlich, wir sollten aufpassen. Und dann kamen die Leute von der Wirtschaft, die haben gesagt, wenn wir uns von dem Gas so abhängig machen, das ist gefährlich, das sollten wir nicht tun, weit vor dem Angriff. Und dann kamen die Berliner Kollegen, die Hauptstadt, Korrespondenten haben gesagt, nein, die Angela Merkel hat das schon gut im Griff, die verhandelt das alles richtig sauber nach vorne und da passiert gar nichts, das ist alles Panikmache. Und merkwürdigerweise haben die sich durchgesetzt und die anderen haben gesagt, okay gut, dann zählt unsere Expertise nicht so viel. Konrad Schuller bei der FAZ, wie lange schreibt er schon über Russland und was da wirklich los ist? Wie lange schreibt er darüber, wie es den Osteuropäerinnen und Osteuropäern geht mit dem Blick auf Russland? Das schreiben, machen die alle die ganze Zeit, also da gibt es Leute, die machen hervorragende Arbeit, es ist nur die Frage, wie gewichtet sich das zueinander und es wirklich das, was bei Maybrit Illner geschieht, ist das politische Geschehen. Und ich glaube, bei aller Wertschätzung, ich bin Maybrit Illner Fan, ich mag die nicht einfach nur, ich bin Fan von der. Und trotzdem ist das Entertainment. Das ist nicht, das hat nichts mit der Sachlage nur peripher zu tun.
Darf ich jetzt mal ganz kritisch nachfragen, Jörg Thaddäus? Wie machen Sie das bei Ihrem Format, bei Thaddäus und die Beobachter dann anders?
Totale Tiefe. Also wirklich profunde,
profunde. Ich wollte gerade sagen, aber man hat auch überhaupt niemals den Eindruck, dass es irgendwie unterhaltsam und Showcharakter hat.
Wir sind eine Unterhaltungssendung. Ja. Moment, wir sind eine Unterhaltungssendung und wir machen das nur anders. Wir suchen nicht Leute aus, die wir aufeinander hetzen und dann schreien die sich alle an, sondern wir Leute, die sich kennen und dann sich sogar gelegentlich mal zuhören. Das ist schon mal ein qualitativer Unterschied, aber wir haben uns doch so verdengelt schon, wir haben uns doch schon so vertan. Das haben wir aber immerhin unseren eigenen Leuten im Fernsehen dann auch gezeigt. Beispielsweise Corona, da brach die ganze Runde in Lachen aus. Das ist so eine chinesische Chimäre. Corona ist ein leckeres Bier, wo man dachte, das haben wir ihnen an Weihnachten nochmal vorgespielt. Brexit ausgeschlossen, haben wir in der Runde entschieden. War nicht so ausgeschlossen. Der Trump-Präsident ausgeschlossen, war auch nicht so ausgeschlossen. Diese ganzen Fehleinschätzungen, und das mag ich an unserer Sendung, das ist von Anfang an eingepreist, die vielen, vielen Irrtümer von Journalisten zu benennen. Herbert Prantl beispielsweise, der sich jetzt hinstellt und so ein Friedensengel ist, der hat ja seinerzeit mit dem damaligen Verfassungsgerichtspräsidenten einen Salat hergestellt, den er niemals hergestellt hat. Er hat da schön eine Geschichte drüber geschrieben. Und danach, weil das war erfunden. Er hatte erfunden, dass er Salat, beim Salat machen, schilderte er so eine Szene. Und danach, also er hatte schwerste Konsequenzen zu gewärtigen. Er war vorher Leiter der Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung und hinterher war er Leiter der Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Also ihm ist richtig was passiert dafür, dass er sich einfach was ausgedacht hat. Aber deswegen ist es natürlich trotzdem ein kluger Kollege, weil er hat das ja auch schön aufgeschrieben. So hätte es ja sein können. Theoretisch hätte er Salat mit Herrn Voskuhle machen können.
Jörg Thaddäus, so hätte unsere Unterhaltung sein können, so war sie bis hierhin. Wir sind aber noch nicht am Ende, aber ich sage bis hierhin vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören Deutschlandfunk Kultur live aus dem Berliner Humboldt-Forum. So ist es manchmal. Man vergisst ganz, dass die Musik endet, weil ich auch schon sehe, wie Jörg Thaddäus ganz beeindruckt auf unseren kleinen Meldungsstapel schaut.
Ja.
Wir haben ja manchmal einfach die Situation in der Redaktion, dass wir denken, was machen wir denn heute? Was lassen wir weg? Und gerade wenn so versierte Moderatoren und Journalistenkollegen da sind, denken wir, das geben wir einfach mal mit in ihre Hand. Und Sie können es auch gerne mit einem Satz abhandeln. Haben Sie schon eine Meldung gefunden, die Sie besonders spannend finden?
Ich sehe hier die Erinnerung an Margaret Thatcher. Das ist jetzt heute vor 45 Jahren siegt Margaret Thatcher mit den Konservativen bei den britischen Unterhauswahlen. Sie wird die erste europäische Regierungschefin. Und da ist mir kürzlich aufgefallen, wie alt ich bin, weil jüngere Kollegen kannten den Falklandkrieg nicht mehr.
Mhm.
Also den sie 1982 hat führen lassen am anderen Ende der Welt, muss man sagen. Und es gibt so einen wunderbaren Moment, sowas erleben wir heute kaum noch. Dann gibt sie bekannt, die britischen Soldaten haben gewonnen. Und sie gibt ein ganz kurzes Statement. Und dann geht sie zurück Richtung Downing Street Number 10 und hebt den Arm so hoch und sagt, and now rejoice. Und das ist so wie bei Downton Abbey so ein bisschen. Ja. Das ist rejoice. Das ist so wie freut euch, entzückt euch, seid fröhlich, Menschen. Wir haben gewonnen. Ein Krieg um so ein paar Steine da im Südatlantik. Also eine wunderbare. Und ich bin krasser denn je anglisiert durch meinen Lieblingsgeschichtspodcast aus Großbritannien. Und da habe ich auch gehört, wer der Vorgänger von Margaret Thatcher oder einer der Vorgänger war, nämlich Edward Heath, der wahrscheinlich unfreundlichste Politiker in der britischen Geschichte, der die ganze Zeit war sozial nicht zumutbar und solche. Ich liebe solche Geschichten. Also wenn man so hört, oh, das war ganz, ganz schwierig. Regina Halmich.
Wissen Sie, ich wurde übrigens gar nicht darüber informiert, dass wir diese Meldung auch Ihnen hinlegen.
Ingo Zamperoni wird endlich 50.
Ja.
Das hast du jetzt davon, du dünner Hungerhaken. Auch du musst alter werden. Kann ich Ihnen sagen, weil Ingo Zamperoni hat mit meiner Frau Aufnahmen gemacht, wo ich sagen musste, jetzt, da du zu Hause bist und wieder mit mir Fotos machst, hast du dich deutlich verschlechtert. Musste man in aller Aufrichtigkeit sagen, weil Ingo Zamperoni ist einfach ein derart gut aussehender. Und da hatte ich gehofft, er ist fies, charakterlich unangenehm oder sowas. Und dann ist es auch noch so ein total freundlicher Mann. Humorvoll.
Wissen Sie, wir haben ja gerade über den Journalismus und wie er sich so entwickelt hat geredet. Das ist ja eigentlich vielleicht die gute Nachricht, weil so diese griesgrämigen Meute-Journalisten, die gibt's ja gar nicht mehr so sehr.
Ja, so wie Herr Tietje von der Bild-Zeitung. Mhm. Da hat doch Herr Sprenger mal die schöne Geschichte erzählt, dass sie beim Essen waren. Also sie waren Tietje Bild-Zeitungschef und Herr Spreng Bild am Sonntag und der Bild, er war ihm viel zu liberal für Tietje. Und dann sagt er, ja, das habe ich dann hingenommen, dass er meinen Salat gegessen hat, der Tietje. Dann sagt Herr Spreng, aber dann, als er sich dann mit meiner Serviette den Mund abgeputzt hat, da hat es mir gereicht. Und das finde ich so. Deswegen diese grimmigen Leute, Herr Frenzel, wir wollen die nicht zu früh abschreiben. Nee. Die machen natürlich auch Spaß. Erinnern Sie sich mal, wie Wolfgang Schäuble seinerzeit seinen Pressesprecher da so fertig gemacht hat.
Ja.
Das war natürlich eine schöne Situation. Also,
ja, hässlich, naja, also schön,
hässlich,
schön für
hässlich, sicher. Aber,
für den Pressesprecher nicht.
Für den Pressesprecher nicht, aber der hat ja hinterher auch nicht trocken Brot essen müssen. Dem ging es ja gut. Das war ja höchstwahrscheinlich ein Beamter. Und von daher, der wird seinen Kindern noch erzählen. Da bin ich mal vom Bundesfinanzminister wirklich schlecht behandelt worden. Wo sind denn die Kopien? Also das war wunderbar.
Ja.
Aber das wollten wir gar nicht besprechen.
Nee, genau. Wir haben ja noch andere Meldungen. Also wenn Sie mögen.
Klaus-Peter Kohl, deutscher Boxpromoter, auch sehr, sehr wichtig.
Was habt ihr ihm denn da hingelegt? Das ist
ja, das
muss ja, ich muss ja
hier mal Thema, aber gucken, hier, ja. Regina Halmich, darf ich damit mal prahlen, Herr Frenzel? Ja, ja. Ich habe Regina Halmichs ersten Profikampf in Las Vegas gesehen gegen das? Yvonne Trivino. Regina Halmich ist eine ehemalige deutsche Meisterin im, wenn ich es richtig weiß, Fliegengewicht. Die hat die Killerplauze, nämlich Stefan Raab, verkloppt, weil der sich dachte, so ein kleines Mädchen, das schaffe ich. Aber das ist ihm nicht gelungen. Das hätten wir ihm aber vorher sagen können, dass es nicht gelingt.
Sehr schön.
So, was haben wir denn hier noch? Hier, das sind die Meldungen, die ich nicht vorlesen hier, sollte. Ich wusste, hier, Machiavelli. Interessieren Sie sich für Machiavelli?
Ja, ja, bitte. Wir sagen noch mal kurz den Anlass. Warum reden wir heute über Niccolò Machiavelli?
Weil es ein Jubiläum gibt, was man fast nicht wirklich aussprechen kann, außer man ist ein totaler Streber. Nämlich, weil heute sein 555. Geburtstag wäre. Da sind so viele PF-Möglichkeiten drin.
Ja, 555.
Er wäre heute 555 gewesen. Er hätte sich wahrscheinlich gut gehalten, weil er sieht toll aus auf den Gemälden, die man von ihm sehen kann. Und er war ein großer Staatsmann. Und er hat 1506 in Florenz, Sie wissen es, die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Das ist kein Witz. Ich weiß das nur, weil ich es gestern Abend nachgeguckt habe, weil wir es heute als Zeitzeichen.
Ja, ja, ja.
Sag doch mal Machiavelli.
Aber das war ja der, ne, Il Principe, also der Prinz, sein Haupt, also was sein Hauptwerk, ich weiß gar nicht, aber das, was man auf jeden Fall über Jahrhunderte noch kannte, wo er letztendlich gesagt hat, da sind wir wieder bei diesen alten, unsympathischen Menschen, wo er gesagt hat, ein Herrscher muss nicht gut sein, er muss dann und wann so tun, als sei er es, aber letztendlich sei alles erlaubt für den Machterhalt.
Ja. Okay, aber da hat Machiavelli, hat er recht gehabt oder nicht? Das wäre natürlich jetzt, dann bräuchten wir eine Stunde, können Sie da anrufen, dass wir eine Stunde länger können. damit das Machiavelli, so einer war das. Also, ja. Ich habe das auch so halb nachgelesen. Da muss ich aber auch zugeben, gerade jetzt im Kulturradio bin ich oft gezwungen, so ein bisschen so zu tun, als sei ich gar nicht ich selbst. Weil heute haben wir zum Beispiel eine Theaterkritik von Nathan der Weise gehabt.
Ich habe es gehört, ja.
Ja, und da weiß ich von Nathan der Weise, da lag bei mir zu Hause von Karl Backhaus, meinem Dr. Karl Backhaus, meinem Deutschlehrer, beauftragt ein Reklamheftchen, das ich aber nicht so richtig gelesen habe, muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe aber vorne was draufgemalt und meinen Namen draufgeschrieben. Und ich fühlte mich durch den
BVB.
Sie haben völlig recht, weil das ist ein schwarz-gelbes Heft.
Ja, ja, natürlich.
Das ist das Einzige, was an diesen Reklamdingern gut ist. Und also muss man ja ehrlicherweise mal sagen, wobei ich rede mich hier gerade aus dem Kulturradio raus. Freunde von Spreeradio, wenn ihr was habt, sagt Bescheid.
Ich war da neulich im Studio, das wird fast alles nur noch digital abgespielt. Also ich will Ihnen da nicht zu viel Hoffnung machen.
Obwohl ich habe ich höre gerne unsere Mitbewerber, weil ich versuche darüber jung zu bleiben und deswegen höre ich Jam FM. Und da hörte ich eine Moderation, die ich Ihnen nahelegen möchte für Deutschlandfunk Kultur. Die ging ungefähr so, 13.20 Uhr, ganz schön warm in der Hauptstadt, jetzt chillen wir richtig schön unsere Nippel, hier ist der Luke. Also wenn Sie mal beim Deutschlandfunk Kultur schocken wollen, Herr Frenzel.
Das überlasse ich.
Ich wusste auch gar nicht, was er damit meint. Also ihm war warm, das habe ich gelernt.
Ich bin aber ja schon mal froh, dass das war offenbar ein Mann.
Es war ein gelesener Mann.
So hätte das Harald Schmidt wahrscheinlich formuliert, ja. Insofern, dass diese Nippelaussage ist dann wahrscheinlich weniger.
Nee, es war plump, aber es war, vor allen Dingen, ich dachte mir, ich mochte den Titel, den er gespielt hatte. Und dann kam ein nächster Titel, der war schon unten drunter, dachte ich, oh, der ist immer noch gut. Und dann kam aber leider Luke. und dann dachte ich, oh, das ist nicht so gut zu ertragen. Aber andererseits, dass man so moderieren kann, wenn man ganz viel Deutschlandfunk hört, wie ich das tue, dann denkt man natürlich nicht, wobei irgendwann hat mal, wer war es denn, Lena Meyer-Landrut zitiert und am Ende eines Interviews im Deutschlandfunk morgens gesagt, Information am Morgen, verdammte Axt, das war ein gutes Gespräch. Das haben Sie nicht mitgekriegt.
Aber Lena Meyer-Landrut, das muss dann so um das Jahr 2010 herum gewesen sein.
Ja, ich erinnere mich nur, das ist im Alter, ne? Diese großen Zeiträume. Man denkt, es war doch gerade eben war die Fußball-Weltmeisterschaft vorbei hier.
Ja. Also jetzt sind wir wirklich in der Tat ein bisschen vom Pfad abgekommen, Herr Thaddäus.
Es tut mir leid.
Aber das ist vollkommen, vollkommen okay, weil ich erinnere mich jetzt an meine ersten frühen Radioerfahrungen in Berlin. Und das war KISS FM. Und da gab es zumindest.
Waren Sie da oder haben Sie gehört?
Nein, ich habe es genug gehört.
Ja.
Die hätten wahrscheinlich sofort gesagt, Entschuldigung, aber gehen Sie mal besser zum Deutschlandfunk.
Wieso? Vielleicht hätten die gesagt, jetzt kommt unser Kultivierter. Ja, heißt ja, schon komisch.
Ja.
Vivian, sag mal was.
Der hat bestimmt Migrationsgeschichte, ne? Mit dem Namen. Aber nein, es gab da, und ich weiß nicht, ob es das noch gibt, die Fuck You Hotline. Das heißt, man konnte anrufen. Und ich habe gedacht, das war eigentlich ein wunderbares Instrument, schon avant la lettre, avant la Wutbürger, ja, wo man sich, also wo Menschen Wut ablassen können. Also dann riefen dann junge Schülerinnen und Schüler ein dickes, fettes Fuck You für, keine Ahnung, dann kam irgendein Lehrername, weil er ihr irgendwie eine 5 gegeben hatte. Und aber natürlich mit dem Pieps drüber. Müssen wir jetzt so einen Pieps drüber machen? Weiß ich gar nicht. Das sind ja nochmal 10 Jahre weiter.
Wir zitieren ja nur.
Ja.
In einem künstlerischen Zusammenhang.
Ja.
Ich hätte jetzt so ein bisschen Angst, wenn wir bei Radio 3 eine Fuck You Hotline einrichten würden, ob dann nicht ganz viele Klassikfreunde vielleicht anrufen würden. Und würden sagen, also das könnte.
Das heißt dann eigentlich Fuck You auf Latein.
Fuck You macht Schubert an.
Ja. Jörg Thaddäus, wenn ich mal auf diesen Plan gucke, was wir heute vorhaben, finde ich noch ein Stichwort, nämlich das Stichwort Vestalgie. Ich habe das neulich bei Ihnen gelesen, Sie waren in Bonn und haben diesen wunderbaren Begriff Vestalgie in die Welt der sozialen Medien gepostet und haben gesagt, dass Sie, wenn Sie dort sind, verstehen können, warum ehemalige Bürger der DDR so etwas wie Nostalgie empfinden.
Ja, natürlich. Das kann ich aber sowieso total verstehen. Weil gerade wo wir hier sind, hier war der Palast der Republik, da haben ja so viele Leute, die ich kenne, Freunde, die zu Ostzeiten die DDR halt mitgekriegt haben, erzählt, was sie hier alles unternommen haben, was das für ein spektakulärer Ort für sie war. Dieses eine Ehepaar, das mir mal erzählt hat, immer wenn sie sich gestritten haben, das könnten sie eigentlich heute immer noch machen, wenn sie sich gestritten haben, sind sie noch zerstritten zum Fernsehturm gefahren, sind hochgefahren und dann haben sie sich oben Küsschen gegeben, sind runtergefahren und es war wieder okay. Und das fand ich eine herrliche Geschichte. Also es gibt so verschiedene Sachen, die ich da verstehen kann. Und mir geht's halt in Bonn so, weil Bonn war für mich das Zentrum meines Universums. Als merkwürdiger Jugendlicher, der sich viel zu stark für Politik interessierte, dachte ich immer, ja, da ist das Weltgeschehen zu Hause. Und dann war ich da halt als junger Schülerzeitungsredakteur und habe mich auf die Pressetribüne gelassen und ich war stolz wie Bolle und deswegen alles da ist für, und am Ende ist es natürlich piffig und klein und Vorgärten und einstöckige Häuser und so. Das ist natürlich jetzt mit dem, wo wir hier sind, überhaupt nicht zu vergleichen. Und trotzdem hat es so einen Spaß gemacht, da zu sein.
Jörg Thaddäus, für heute ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Ja.